Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute herzlich Daniela Wiesler mit dem Thema Zwischenmenschliche Belastungsprobe, wie Corona Familien und Freundschaften entzweit. Die vergangenen Wochen und Monate haben ja viele familiäre und freundschaftliche Beziehungen auf die Probe gestellt. Treffen wir uns oder nicht? Wenn ja, zu wie vielen? Drinnen oder draußen? Unbedingt testen vorher, ja oder nein? Fahren wir in Urlaub trotz Omikron? Lassen wir die Kindertruppe miteinander spielen in diesen Zeiten? Sind wir für die Impfpflicht oder nicht? Darüber werden in vielen Familien- und Freundeskreisen mittlerweile erregte Debatten geführt und manche Beziehung droht daran sogar zu zerbrechen. Was tun wir, wenn beim Zusammensein die unterschiedlichen Meinungen zu Covid-19 und der Umgang mit dieser Pandemie aufeinanderprallen oder wenn wir sogar plötzlich unsere engsten Freunde und Familienmitglieder gar nicht mehr wiederzuerkennen glauben? Wie gehen wir damit um, wenn Menschen in unserem engsten Umfeld eine andere Haltung zur Pandemie und den Maßnahmen haben als wir selbst? Und wie können wir es schaffen, im Gespräch zu bleiben und Spaltungen in unser aller Alltagsleben zu verhindern? In diesen Zeiten, in denen es ja schon genug Belastungen gibt und Beziehungen, Freundschaften eigentlich eines der wertvollsten und stärkendsten Güter sind, die wir haben. Darüber möchten wir heute reden in der Lebenszeit und dazu begrüße ich drei Menschen, die mit ganz unterschiedlichen Ansätzen Menschen beraten und unterstützen, die genau mit dieser Belastung ihrer Beziehungen zu kämpfen haben in Corona-Zeiten. Das ist in Stuttgart Susanne Backhaus, Diplompsychologin, systemische Therapeutin, Supervisorin und Leiterin der Landesstelle der psychologischen Beratungsstellen in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Guten Morgen, Frau Backhaus.
Guten Morgen.
Aus Hamburg zugeschaltet ist Dagmar Kumbiert, psychologische Psychotherapeutin und Coach, Referentin am Schulz-von-Thun-Institut, Kommunikationsexpertin und Autorin unter anderem des Buchs Zuversicht trotz Corona-Blues. Guten Morgen auch Ihnen, Frau Kumbier.
Guten Morgen.
Und in Potsdam begrüße ich Janek Buchheim. Er kümmert sich als Sozialpädagoge beim Brandenburger Demos-Institut im Angebot Mitmensch um die Beratung bei Konflikten im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen und den Umgang mit allen Vorstufen und Farben dieses Phänomens. Herzlich willkommen auch Ihnen, Herr Buchheim. Guten Morgen.
Hallo, ich grüße Sie.
Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir natürlich mit Ihnen diskutieren, meine Damen und Herren. Wie geht es Ihnen mit Ihren Freunden innerhalb Ihrer Familie? Gibt es da andere Haltungen und Meinungen mit Corona, die ganz konträr sind zu ihren eigenen? Und wie gehen Sie damit um? Streiten Sie, verdrängen Sie, reden Sie miteinander, meiden Sie den Kontakt oder bemühen Sie sich irgendwie den Austausch aufrechtzuerhalten? Und belastet das Ihre Familien, Ihre Beziehungen in den Freundschaften? Oder können Sie das gut so sein lassen? Haben Sie das eigentlich selbst erlebt, dass Ihre Freundschaft entzweigegangen ist in der Corona-Zeit? Rufen Sie uns an. Unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Sie das lieber möchten, dann können Sie natürlich auch anonym bleiben. Spüren auch Sie diese zwischenmenschliche Belastungsprobe? Dazu hat sich meine Kollegin Eva-Maria Götz umgehört.
Ich kenne schon so gewisse Konflikte, unterschiedliche Meinungen im Freundeskreis, auch im engen Freundeskreis. So eine Freundin, die da teilweise eine sehr andere Meinung vertreten. Denn sie hat sich impfen lassen, ja, und trotzdem sagt sie immer wieder, ja, ich habe mich ja impfen lassen, obwohl ich skeptisch bin, obwohl ich manche Dinge ganz anders sehe. Das ist schon manchmal etwas konfliktreich und da verstummen dann manchmal auch so gemeinsame Diskussionen ein wenig.
Den Konflikt kennen wir ja. Ich denke, den kennt fast jede Familie. Gerade jetzt um die Weihnachtszeit herum ist das ja nochmal klar geworden, mit wem trifft man sich und trifft sich die ganze Familie noch, weil wahrscheinlich ist ja in fast jeder größeren Familie irgendjemand, der sich nicht impfen lässt, wo es auch vielleicht nicht ganz nachvollziehbar ist, warum nicht. Und dann muss man sich die Frage stellen, trifft man sich dann trotzdem?
Ich habe ein paar Freunde, die nicht geimpft sind und das ist dann schon manchmal ein bisschen ein heikles Thema, aber ich muss gestehen, dass ich das dann eher ein bisschen vermeide, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das absolut wirklich jeder für sich entscheiden muss, ja, ob man das möchte oder nicht für sein Leben. Und ich kann auch den Frust für die, die sich nicht impfen wollen, verstehen. Deshalb verhalte ich mich da ein bisschen mit Respekt und Distanz, aber es ist bisher keine Freundschaften zerrissen in dem Sinne?
Also wir hatten schon Auseinandersetzungen. Ich erinnere mich da an ein Frühstück mit zwei befreundeten Paaren, wo sich auch ein Paar nicht impfen lässt, wo es dann wirklich dann innerhalb von 5 Minuten, ja, jetzt nicht aggressiv geworden ist, aber doch, man hat gemerkt, die Stimmung ein bisschen hochgekocht ist, wo wir dann auch gesagt haben, wir müssen dieses Thema jetzt erstmal beiseite schieben und das dann ein bisschen differenzieren.
Das Thema beiseite schieben und differenzieren, wenn die Stimmung hochkocht, das ist schon die hohe Kunst. Wir werden gleich darüber sprechen, wie das gelingen kann. Aber zunächst, Frau Kumbier, wie schwerwiegend würden Sie die Situation im Moment sehen? Wie belastet sind die Beziehungsgeflechte gerade? Wie viel Druck ist im Kessel?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Dass es Beziehungen gibt, Familien gibt, die das gut hinkriegen. Die eine Dame mit Respekt und Distanz, das ist natürlich die hohe Kunst. Aber es gibt natürlich auch erhebliche Fliehkräfte. Gerade wenn welche sich impfen lassen und das kräftig vertreten und andere das schwer ertragen können. Aber ich glaube, das gibt es auch im Kleinen. Ich hatte jetzt gerade gestern eine Klientin, da sind beide vorsichtig. Aber die eine ist noch viel vorsichtiger als die andere und ist gekränkt, dass die andere nicht mehr Rücksicht nimmt. Und die, die mehr Kontakte hat, auch familiär bedingt, ist gekränkt, dass die andere sie nicht mehr sehen will. Also da ist einfach ganz viel Kränkungspotenzial auf vielen Bereichen und hohe Fliehkräfte. Sowohl durch diese Polarisierung, dass jeder auf seine Weise Sicherheit sucht, als auch dadurch, dass das natürlich auch politisch hochgekocht wird, gezielt.
Und einen Platz bei Ihnen als Psychotherapeutin und Ihren Kolleginnen und Kollegen zu bekommen, ist gerade fast unmöglich, richtig?
Sehr schwer. Wir tun unser Bestes, ne? Aber es ist sehr schwer. Wir waren ja vorher schon, hatten viel weniger Plätze als gebraucht worden. Und das hat sich nochmal deutlich verschärft während Corona. Und die Menschen sind oft sehr verzweifelt und das ist eine schwierige Situation.
Was macht die Pandemie mit uns und unseren zwischenmenschlichen Beziehungen? Was passiert in unserem Gehirn gerade?
Wir haben ja alle Angst und wir fühlen uns ohnmächtig. Wir können ganz wenig tun. Wir schränken uns unglaublich ein seit unglaublich langer Zeit und merken zugleich, sonst wäre es noch schlimmer gekommen, aber die Lage beruhigt sich nicht. Und Ohnmacht ist was, was wir alle schwer aushalten können. Und die Pandemie ist geeignet, uns in solche Ohnmachtsgefühle zu stürzen und aktiviert auch bei uns allen Vorverletzungen. Also der eine hat erlebt, es gibt keinen sicheren Ort, ich werde angegriffen, ich bin einsam, ich werde verlassen oder kann aus biografisch guten Gründen Ohnmacht nicht ertragen. Und das wird alles in uns aktiviert und darum sind wir permanent im Alarmzustand. Und das macht uns nicht freundlicher, nicht kompromissbereiter. Und da das für beide Seiten gilt, darum eskaliert das auch so stark.
Das heißt, die Beziehungen, die Menschen sind auch wenig belastbar, weil alle am Ende ihrer Kräfte sind. Es kommt dann eben noch dazu. Frau Backhaus, zu Ihnen in der Beratungsstelle kommen unter anderem die vielen Menschen, die leiden, auch weil die Beziehung zu Familienmitgliedern oder Freunden belastet ist. Mit welchen konkreten Themen und Problemen kommen Sie? Das torpedierte Weihnachtsfest, das gerade genannt wurde, war das auch dabei?
Ja, im Vorfeld schon. Wie könnte man es machen? Was bei mir viel anlandet, ist diese, wir können nicht mehr miteinander reden. Das Thema beherrscht unsere ganze Familie. Und ich mache ja so kleine Filme, Psychologie für zu Hause in Zeiten von Corona. Und die mache ich auch auf Anfrage. Und die meisten Anfragen hatte ich zu diesem Thema. Was machen wir, wenn dieses Covid unser Familienleben so dominiert? Also ich habe dann einen Film gemacht, spaltet Covid unsere Familie? Weil eine Frau hat mir gesagt, Frau Backhaus, es ist unglaublich, wir können immer gar nichts anderes mehr reden. Sogar beim Mittagessen ist das Thema. Das findet überhaupt nicht mehr in Ruhe statt. Und ich habe das dann aufgegriffen, das Familienthema, und habe das mal so hingestellt in einem therapeutischen Sandkasten und habe mir dann Dino geschnappt und habe den dazugestellt zum Mittagessen und habe gesagt, der gehört da nicht hin. Mhm. Der muss einen eigenen Platz haben und einen eigenen Raum haben. Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass wo das Thema so virulent wird und so hochkocht, man sagt, es braucht einen eigenen Raum. Jetzt gibt es die Idee, wir wollen gar nicht drüber reden, aber das funktioniert schlecht.
Mhm. Frau Backhaus, die Leitung ist im Moment sehr, sehr schlecht. Wir versuchen nochmal, Sie anzurufen. Ich würde gern erstmal zu Herrn Buchheim in der Zeit gehen.
Okay, alles klar.
Der unterschiedliche Umgang, Herr Buchheim, die unterschiedliche Haltung zu Corona ist ja schon belastend genug. Wir haben das gerade gehört, aber in einigen Fällen geht das Ganze ja ins Extreme. Dann nämlich, wenn Verschwörungstheorien ins Spiel kommen und sich beim Freund oder Verwandten teilweise sogar ein massiver Persönlichkeitswandel vollzieht. Was erleben Sie da in Ihrer Beratungsstelle für Angehörige in Potsdam? Worum geht es als Hauptkonfliktthemen?
Ja, das ist sehr vielfältig von der Ausprägung her der Konflikte und, sage ich mal, dem Grad, wie fortgeschritten dieser Verschwörungsglaube ist. Natürlich dreht sich es im allerwesentlichsten um das Thema der Pandemie, um Corona. Das ist ja einleuchtend. Aber es gibt natürlich im Spektrum der Verschwörungserzählung ja noch viel mehr Ausprägungen und beginnt aber, wie gesagt, im Wesentlichen alles, was mit Corona und vor allem jetzt auch nochmal mit der Impfung zu tun hat. Und da geht es wirklich von, sage ich mal, dem unkritischen Umgang mit Medien im besten Falle und dem Teilen von fragwürdigen Quellen, vielleicht aus Unwissenheit, bis hin zu jahrzehntelangem Befassen mit Verschwörungsideologien, angefangen von 9/11 über Reichsbürgerideologien bis hin jetzt eben zu diesem Phänomen bezogen auf die Corona-Pandemie. Und dort erleben wir wirklich das ganze Spektrum, was uns da erzählt wird von den Angehörigen. Und die sind natürlich im Wesentlichen auch damit überfordert und haben die inhaltliche Auseinandersetzung geführt und sind damit meistens gescheitert. Ja, das ist leider so eine Ernüchterung, die da eintritt und dann ist oft verbunden mit einer Hilflosigkeit.
Und ich kann mir vorstellen, dass der Umgang damit, weil darum geht es ja in dieser Sendung, wie gehen wir damit um, wenn man aufeinander trifft mit unterschiedlichen Haltungen, mit unterschiedlichen Meinungen dazu. Der Umgang damit ist wahrscheinlich auch dann ganz unterschiedlich, je nachdem, ob es wirklich in Richtung Verschwörungstheorie geht oder das, was Sie sagten, diese Vorstufen, diese Graustufen, dieses irgendwie einfach krude Ansichten zu haben aus Sicht des anderen. Wie unterschiedlich ist der Umgang damit? Was raten Sie da?
Genau, also in den meisten Fällen ist eine inhaltliche Auseinandersetzung, wenn es jetzt wirklich schon gefestigte Verschwörungsideologien sind, nicht hilfreich. Ja? Die wird zwar impulshaft immer geführt, es geht den Menschen so, dass wir gelernt haben, bei inhaltlichen Konflikten nur das bessere Argument hervorbringen zu müssen und dann haben wir die Gegenseite überzeugt, sage ich jetzt mal ein bisschen polarisierend. Das funktioniert an der Stelle aber nicht, denn spätestens, wenn es dann vielleicht soweit ist, dass sie denken, sie haben es jetzt, wird ihnen erzählt, dass der Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin ja von der Regierung gekauft ist und dann an der Stelle haben sie dann eigentlich keine Möglichkeit mehr und deswegen versuchen wir in den Beratungen so ein bisschen davon wegzukommen, gemeinsam mit den Menschen diese inhaltliche Auseinandersetzung zu führen, sondern eher zu gucken, okay, was bin ich bereit noch zu ertragen, wie wichtig ist mir diese Beziehung und wo sehe ich überhaupt noch Möglichkeiten, die Beziehung im besten Falle sogar zu stärken, aber vielleicht auch die letzte Lösung kann auch dann eben die Trennung der Beziehung sein. Ja? Also das ganze Spektrum haben wir und wir gucken eben gemeinsam in diesen Beratungen, was ist denn der Wunsch der Ratsuchenden und was ist auch realistisch mit den eigenen Kräften, die man ja die auch begrenzt sind, umsetzbar? Wie eng ist diese Beziehung? Ist es mein Ehepartner oder ist es nur die Schwiegermutter, die ich vielleicht nur zu den typischen Anlässen sehe? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und so unterschiedlich sind dann eben auch die Einflussmöglichkeiten auf diese Person.
Und den Kontaktabbruch unter selbst engen Freunden oder Familien, ist das was Ihnen öfter begegnet?
Nein, das ist schon eher die Ausnahme. Ja. Mhm. Also die meisten Menschen haben den Wunsch, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Und es ist auch so, dass es meistens der beiderseitige Wunsch ist. Also auch von den Menschen, die vielleicht dieses von uns jetzt problematisch empfundene Verhalten zeigen, ist in der Regel auch, also die sind selten bereit, bis zum Äußersten zu gehen und wirklich Beziehungen abzubrechen. Ja, da muss man dann immer so ein bisschen gucken, wie kann man einfach dieses aus dieser konflikthaften Lesart dieser ganzen Beziehung rauskommen und so ein bisschen wieder den Menschen dahinter sehen. Auch wenn es schwerfällt, wenn die sehr merkwürdige Sachen erzählen, ist das kein einfacher Schritt. Aber sonst ist man ja in der Kommunikation miteinander nur noch mit dieser Problemsicht, begegnet man sich dann nur noch und hat gar nicht mehr den Menschen dahinter im Blick. Und das, ja.
Nun muss man auch sagen, dass zu Ihnen die Menschen kommen, die darum ringen. Ne? Die Menschen, die vielleicht einfach den Kontakt abbrechen, gehen auch nicht zu Beratungsstellen, weil ja da das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, zu Ihnen kommen ja die Menschen, weil sie Not haben und eigentlich gerne einen Weg finden möchten. Und es ist ja wirklich auch ein Unterschied, wenn man einen Konflikt mit Freunden hat oder wenn der Arbeitskollege plötzlich komisch ist, dann kann man sich aus dem Weg gehen. Aber in der Familie, zum Beispiel zwischen Ehepartnern, ist das ja fast unmöglich. Johann Gottfried Herder hat mal formuliert, ja, Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Frau Kumbier, wie belastend ist das, wenn sozusagen in das Heiligste, in diese Heimat, in diesen geschützten Raum von Familie und engen Freundschaften plötzlich dieses Konfliktfeld gerät, von dem wir ja vor 2 Jahren noch keine Ahnung hatten, dass das mal ein Thema sein würde?
Natürlich extrem belastend, ne? Denn wir sind alle sehr belastet und müssen irgendwo aufpassen. Und die Möglichkeiten sind sehr begrenzt, dadurch wird Familie wichtiger. Und das macht es natürlich umso schwerer erträglich, wenn es gerade da nicht geht, wenn ich keinen Rückhalt habe, wenn ich mich nicht verstanden fühle und auch den anderen nicht verstehen kann und das auch nur schwer aushalten kann, wie anders da ist. Und ich fand da die Idee von Frau Backhaus mit dem Dino wunderbar, weil das ja auch deutlich macht, keiner von uns beiden ist schuld. Ja, dass die Situation gerade so ist, wie sie ist, das liegt weder an mir noch an dir, die haben wir auch nicht, ist nicht handgemacht, nicht hausgemacht, sondern da ist wirklich ein Thema drin, was alle unter Druck setzt. Das kann tatsächlich entlasten, weil bei dem Dino ist klar, der gehört nicht zur Familie.
Wir haben eine Mail bekommen von einer Hörerin, die anonym bleiben möchte, die schreibt, meine Mutter Mitte 60, ich 30, ist seit Beginn der Pandemie zahlreichen Verschwörungstheorien verfallen. Ich versuche, das Thema zu vermeiden, aber sie spricht es bei jedem Kontakt an. De facto habe ich nun den Kontakt zu ihr abgebrochen, was mich aber sehr bekümmert, da wir nur einander haben. Ich würde gern mal zu einer Hörerin gehen, die letztes, der es ähnlich ging, sage ich mal, wie der Hörerin, die geschrieben hat. In einer letzten Sendung kam sie zu Wort und hat sehr berührend vom Konflikt zu ihrer Mutter in Sachen Corona-Maßnahmen erzählt und nur halb scherzhaft gesagt, sie wünschte sich am liebsten einen Lockdown, um Weihnachten nicht mit ihrer Mutter verbringen zu müssen. Diese Hörerin, die anonym bleiben möchte, haben wir jetzt wieder in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Es gab keinen Lockdown. Wie haben Sie Weihnachten gemeistert? Und vor allem, was ist vorher passiert?
Ja, also genau, es gab keinen Lockdown und ich habe dann noch länger drüber nachgedacht, fahre ich jetzt, fahre ich nicht und war dann schon wieder eher so auf, ich fahre zu meinen Eltern, also es sind ungefähr 450 Kilometer runter nach Bayern und weil ich habe auch eine relativ große Familie und jetzt ansonsten gibt es da kein Problem, es ist halt nur so diese etwas seltsame Haltung meiner Mutter und ich hatte dann am 4. Advent Geburtstag und dort deswegen hat sie mich angerufen und wir haben uns so unterhalten und dann war das Gespräch im Prinzip auch schon wieder beendet und dann kam sie aber irgendwie noch auf dieses Corona-Thema und mir ist damals in der Sendung von den Experten geraten worden, man könnte ja sowas wie einen Burgfrieden ausmachen, also einfach sagen, wir reden nicht darüber, es gibt genügend andere Themen, über die wir reden können und wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner und dann hatte ich eben in diesem Gespräch, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe, was sie da auch für einen Unsinn erzählt und wie aggressiv sie vor allem ist, habe ich dann einfach gesagt, wir kommen da auf keinen gemeinsamen Nenner, ich möchte nicht mehr mit ihr darüber reden und auch an Weihnachten vor allem nicht. Und dann ist das noch ein bisschen mehr eskaliert, weil sie dann immer wieder sagte, ja, ich möchte ja auch nicht darüber reden, aber... Aber man muss doch mal sagen dürfen, das. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, weil diese Endlosschleife sich halt immer wieder wiederholt hat. Und egal, wie oft ich gesagt habe, ich will nicht darüber reden, es wurde nicht respektiert. Und ich meine das immerhin an meinem Geburtstag. Und dann habe ich einfach gesagt, tschüss und habe aufgelegt. Und dann kam auch erstmal nichts zurück, zwei Tage lang. Und dann habe ich mir gedacht, naja, fahre ich jetzt doch nicht runter oder hm. Und dann habe ich ihr einfach eine relativ lange WhatsApp-Nachricht geschrieben, wo ich das nochmal einfach erklärt habe. So, ich möchte dir nicht deine Meinung verbieten oder den Mund verbieten, aber ich möchte mit dir darüber nicht reden. Es führt zu nichts. Und daraufhin kam dann auch nichts und ich habe dann beschlossen, ich fahre runter und bin dann runtergefahren und sie hat sich absolut dran gehalten. Und das Thema wurde einfach nicht auf den Tisch gepackt.
Also es hat gut funktioniert, das so zu machen.
Ja, also ich war selber ganz überrascht, aber es ging, weil irgendwie den Konflikt will ja eigentlich keine Seite, denke ich mir.
Das heißt, Sie hatten dann ein schönes Weihnachten, als Sie das Thema rauslassen konnten.
Genau, ja.
Agree to disagree sozusagen, um die Beziehung nicht abbrechen zu müssen, das kontroverse Thema Corona bewusst ausklammern und sich nicht auf der inhaltlichen Ebene auseinandersetzen. Herr Buchheim, ist das die Strategie, die Sie auch empfehlen?
Ja, also vor allem vor Weihnachten, das, was die Dame geschildert hat, ist ja letztlich eine Situation, vor der sehr viele standen und tatsächlich war das, glaube ich, sehr hilfreich, das so zu tun. Wir haben ja gerade die Rückmeldung bekommen, dass das auch geholfen hat, denn gerade das Weihnachtsfest ist ja nun kein geeigneter Rahmen, Auseinandersetzung zu führen. Letztlich gucken wir in den Beratungen auch immer, was ist die Person, die sie Rat bei uns sucht, auch bereit zu ertragen, sage ich mal, was ist sie bereit zu investieren an Kraft und manchmal ist es einfach auch aus Gründen des Selbstschutzes schon ratsam, die Auseinandersetzung zu scheuen. Das muss nicht für immer und für ewig gelten. Man kann auch verabreden, dass man zu bestimmten Treffen vielleicht das nochmal ganz bewusst macht. aber eben nicht beliebig und dass das dann einfach aufploppt, wenn man eigentlich schon gehen möchte, dann, dann ist es, also da finde ich verbindliche Absprachen einfach wichtig, an die sich da auch beide Seiten halten und dass man da so eine Regeln vereinbart, ja, und sagt, okay, an dem und dem Anlass machen wir das nicht, so, und dann darauf auch pocht und aber auch dann entsprechend die Konsequenzen mit schon kommuniziert, was passiert, wenn sie sich da nicht dran gehalten wird, dass man da auch immer sehr transparent ist und berechenbar bleibt.
Frau Backhaus, wir haben Sie zurück. Ja. Würden Sie dem auch zustimmen?
Ja, also wenn natürlich man das Thema ganz meiden kann, ist schön. Aber das, meiner Erfahrung nach klappt das in wenigen Fällen. Und dann ist es gut, das wirklich, wie gesagt, diesen Dino in irgendeine Ecke zu setzen und was zu vereinbaren. Also nicht zu sagen, ich will das da nicht haben, sondern auch zu sagen, wo und wann wollen wir es haben und dann sich vielleicht noch darüber zu unterhalten, wie wollen wir es haben. Also was weiß ich, naja, wir wollen jeden Abend von 7 bis 7:30 drüber reden oder einmal die Woche wollen wir eine Stunde oder 1,5 Stunden drüber reden. Und dann auch die Frage, wie machen wir es? Darf jeder aussprechen? Hat jeder 10 Minuten oder eine Viertelstunde? Jeder sendet Ich-Botschaften und sagt, für mich ist wichtig. Und da muss sich jeder an die Nase packen auch und sagen, nicht in Vorwürfe, ja du bist ja doof und du verstehst es nicht so, sondern wirklich auch bei sich bleiben. Und dann ist der andere aber auch dran.
Ohne das zu bewerten. Tatsächlich die Kommunikationsregeln aufzustellen, dass jeder auch zu seinem Recht kommt. Wir sind schon kurz vor den Nachrichten. Ich würde sehr gerne noch die Hörerin verabschieden. Herzlichen Dank, dass Sie uns erzählt haben und wie schön, dass es geklappt hat. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Sie haben mir ja auch sehr geholfen.
Wunderbar, weiter so. Ich hoffe, dass alles gut weiterläuft. Welche Wege es gibt, trotz unterschiedlicher Haltung zu Corona, die Beziehung dennoch aufrechtzuerhalten, im Gespräch zu bleiben oder wann vielleicht eine Funkstelle auch sinnvoll ist, darüber werden wir nach den Nachrichten weiter reden. Zwischenmenschliche Belastungsprobe, wie Corona Familien und Freundschaften entzweit. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie uns gerne auch anonym an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Zwischenmenschliche Belastungsprobe, wie Corona Familien und Freundschaften entzweit. Schon bald 2 Jahre dauert der Covid-19-Marathon nun an. Die Pandemie hat die Nerven dünn werden lassen und viele Menschen sind in Lager geteilt. Unterschiedliche Haltungen zu bestehenden Corona-Regeln, zu Impf- oder Testpflicht, andere Einstellungen zum Leben mit dem Virus, zur Einschätzung von politischen Maßnahmen. All das beeinflusst derzeit fast jedes Gespräch mit Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen. Das Thema Corona ist zur Belastungsprobe geworden und manche familiäre oder freundschaftliche Beziehung ist daran schon zerbrochen. Wie kann eine solche Spaltung vermieden werden? Was kann man tun, um zu deeskalieren? Über all das möchte ich jetzt weiter reden mit meinen Gästen, der Psychotherapeutin und Autorin Dagmar Kumbier, mit Susanne Backhaus, Leiterin der Landesstelle der psychologischen Beratungsstellen in der Evangelischen Landeskirche Württemberg, mit Janek Buchheim, Berater bei Konflikten in Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen. Und mit Ihnen, meine Damen und Herren, wie gehen Sie um mit dem Thema Corona in Gesprächen mit Freunden, Verwandten? Und was machen Sie, wenn jemand eine andere Meinung hat, eine andere Haltung dazu? Liegt darin Sprengstoff für Ihre Freundschafts- und Familienbeziehungen? Nehmen Sie da Spannungen wahr? Wie ist es jetzt gerade? Haben Sie sich gerade mit jemandem gefetzt über dieses Thema? Oder haben Sie vielleicht sogar schon mal einen Abbruch der Beziehung erlebt? Und wie sehr belastet Sie das? Und wie schaffen Sie das, mit dieser zusätzlichen Herausforderung auch umzugehen? Welche Strategien haben Sie vielleicht auch entwickelt? Erzählen Sie uns davon ganz einfach und kostenfrei unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Gern auch anonym, wenn Ihnen das lieber ist. Oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und das hat auch gemacht Gertraude Schäfer. Sie schreibt, ich habe das Gegenteil erlebt, Dank an unsere Familie. Mein Mann erkrankte während der Corona-Zeit an Krebs. Alle Mitmenschen waren besorgt, mitfühlend und mitdenkend und fürsorglich. Wir haben bis jetzt alles gut überstanden und hoffen auf eine gute Zukunft. Am Telefon ist jetzt Paul Buhler. Guten Morgen, Herr Buhler.
Guten Morgen.
Wie sind Ihre Erfahrungen? Positiv oder merken Sie schon den Sprengstoff, den Druck?
Ja, ist schon viel Druck da, aber die meisten in meinem Umfeld sind doch eher vernünftig und sehen das alles so, wie es ist. da gibt es eigentlich weniger. In der Familie auch nicht, in meiner direkten Familie. Es gibt zwar im etwas weiterem Umfeld der Familie auch Leute, die gegen Impfung sind und alles, aber ist halt so.
Was hat Sie dann bewogen, anzurufen?
Also mein Aspekt war, klingt jetzt meistens so, dass man irgendwie alle Freundschaften oder Beziehungen retten muss unbedingt, aber es muss ja nicht unbedingt sein. Vielleicht gibt es auch Freundschaften, es ist zwar schade, wenn die dann zerbrechen, aber wenn es einem nicht mehr gut tut, die Freundschaft, dann ist es vielleicht besser, dann Schlussstrich zu ziehen und die Freundschaft zu beenden. Es muss einem ja auch selbst gut dabei gehen. Und wenn es immer nur Ärger gibt, dann ist es vielleicht besser, aufzuhören.
Ich gebe das mal an die drei Experten und Expertinnen. Frau Backhaus, wie sehen Sie das? Ist das etwas, wo Sie auch sagen, man muss nicht alles künstlich aufrechterhalten oder alles aufrechterhalten? Es gibt auch eine Grenze?
Ja, das ist es natürlich prinzipiell, dass es Grenzen gibt in menschlichen Beziehungen, vor allem wenn ich an Gewalt denke. Ja. Aber ich denke, man hat doch den Menschen irgendwann mal auch gemocht wegen irgendwas. Also es gab doch was, was uns zu denen hingezogen hat. Und ich persönlich fände es immer schön, wenn man es probieren würde, weiter die Beziehung aufrecht zu erhalten. Und ich würde gerne jetzt mal empfehlen, die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg. Ich wende die selber an im Zusammenhang mit Corona und ich merke, das ist sehr, sehr hilfreich. Und zwar sagt er, es ist wichtig, dass wir auf der Gefühlsebene mit Menschen in Beziehung gehen und mit unseren Bedürfnissen und mit dem, was wir brauchen. Er hat so eine kleine Formel, die klingt ganz einfach, ist ein bisschen tricky, aber kann man sich eigentlich gut merken. Das heißt, man sagt einer Person, was ich sehe. Dann sagt man ihr, was ich fühle, weil an Gefühlen können Menschen immer andocken. Gefühle sind universell. Angst, Freude, Wut, das haben auf der ganzen Welt alle Menschen. Ja? Dann kommt das Bedürfnis, ich brauche, und dann kommt die Bitte. Ich mache mal vielleicht ein Beispiel. Das ist eine Klientin von mir, die hat einen Bruder, den sie unheimlich gern hat, und der überschüttet die mit Verschwörungserzählungen. Ja? Da gibt es gar nichts anderes mehr. Und sie hat das mit ihm jetzt mal ausprobiert und das funktioniert auch. Er hat wieder angerufen, hat gesagt, stell dir vor, das und das ist passiert und im Internet habe ich das gefunden. Und dann sagt sie, ich sehe, also man beschreibt einfach das, was passiert. Also nicht allgemein, du bist Corona-Gegner oder Leugner oder was, sondern, weißt du, sagt sie, du rufst jetzt hier an und sagst mir gleich, fängst wieder mit dem Corona-Thema an, obwohl du eigentlich auch weißt, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Das ist das, was ich sehe, was ich beschreibe. Dann kommt das Gefühl, ich fühle. Und das macht mich traurig. Und das macht sie auch traurig. Ist übrigens ihr Lieblingsbruder, ne? Weil ich dich so mag. Ja? Und ich brauche, das ist das Bedürfnis, ich brauche dich als mein Bruder. Ich will dich als mein Bruder behalten. Und deswegen bitte ich dich, bei Telefonaten das Thema erstmal draußen zu lassen.
Also eine sehr, sehr reflektierte Herangehensweise, die ja schon sozusagen für fortgeschritten ist, die aber hilfreich ist. Denn dazu braucht man ja die Wahrnehmung dessen, wie man sich fühlt. Das ist ja ein wichtiger Grundstein, ne? Dass genau. Man nicht nur so eine Wut empfindet oder eine Empörung, sondern dass man auch wahrnimmt, was das mit einem macht, dass man verletzt ist. Wie ist das mit diesen Gefühlen, die eigentlich dahinter liegen? Was würden Sie sagen?
Naja, also in Angesicht von Bedrohungen haben wir Menschen eigentlich alle die gleichen Gefühle. Und das betrifft uns alle, egal in welchem Lager wir sind, nämlich Angst und Wut. Wir können aber, das sind eher Überlebensgefühle, die uns aktivieren, die uns stark machen. Ne? Da kann man über sich hinauswachsen, Angst verleiht Flügel. Und es ist aber auch so, dass wir nicht ständig jetzt Angst haben können, nur weil wir seit 2 Jahren Corona haben. Und deswegen haben wir Menschen Abwehrmechanismen, verschiedene. Und damit wir nicht ständig in dieser Angst leben müssen. Der eine verdrängt das eher, der andere verleugnet das sogar, jemand anders beschäftigt sich ständig damit, jemand anders projiziert das und sagt, das sind irgendwie die anderen alle dran schuld. Ja? Und es ist wichtig zu verstehen, die Gefühle, die zugrunde liegen, die sind überall gleich und jeder geht anders damit um. Und ich kann das nicht immer verstehen, ich kann das auch nicht immer akzeptieren, aber es ist gut, das stehen zu lassen und sich nicht nicht in Ärger und Vorwurf zu gehen. Ich weiß, dass das schwer ist, aber das ist, hilft vielleicht, diese Idee von den Gefühlen, sich da ein Stück zurückzunehmen und zu sagen, okay, der andere ist gerade auf einer ganz anderen Baustelle, auf einem ganz anderen Stern unterwegs. Ich möchte mal ein kleines Beispiel machen. Als Tschernobyl war, da war ich noch eine junge Frau. Und da war in den Nachrichten, ja, man soll nicht rausgehen und so weiter. Habe ich mir gedacht, ach, was für ein Quatsch, brauche ich nicht. Na, junge Leute sind ja auch unverwundbar, wenn nicht krank. Ich fand es wunderbar. Ich war in Karlsruhe, habe ich gelebt. Ich war jeden Tag an einem leeren Baggersee gelegen. Heute kann ich sagen, das ist total bescheuert gewesen. Aber ich fand das damals cool. Jeder von uns verrennt sich mal, jeder von uns macht mal irgendwelche verrückten Sachen. Und in der Ruhe zu bleiben, das ist wichtig. Ja?
Und Frau Kumbier, diese, was Sie gerade angesprochen haben, Frau Backhorst, dazu gehören ja auch noch Gefühle wie Hilflosigkeit und Ohnmacht, denn im Moment gibt es ja keine Antworten. Es gibt ja nicht richtig oder falsch. Die Lage ändert sich ja permanent. Diese Ohnmacht, die wirkt sich dann auch unterschiedlich aus. Ne? Beim einen in Aggression, beim anderen in Depression, richtig?
Ja, genau, genau. Und Ohnmacht, das hat Frau Kumbier ja schon gesagt, dass dieses Gefühl auszuhalten und keine Kontrolle zu haben, das ist ein ganz, ganz schweres. Ohnmacht auszuhalten. Und das sollten wir alle versuchen, ein bisschen zu lernen und zu sagen, ja, ich bin ohnmächtig, ich bin hilflos. Das ist auch kein schönes Gefühl. Wer sagt das denn gerne von sich selber? Ich bin hilflos, ne?
Herr Muhler, ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie angerufen haben. Ich würde gern direkt nach Sachsen auch gehen, zu Martin Klose, der uns angerufen hat. Guten Morgen, Herr Klose.
Ja, schönen guten Morgen. Klose, mein Name, ganz genau.
Wie sieht's aus bei Ihnen? Gibt es Streit?
Also ich sag mal so, dieser Riss ist für uns alle ja spürbar. Also Corona überlagert ja im Moment alles und Sie können sich vorstellen, in Sachsen sind wir da auch natürlich mitten im Thema. Und also wir haben für uns eine Strategie entwickelt, die es möglich macht, aus unserer Sicht Argumente auszutauschen. Also auch zu diskutieren, auch kontrovers zu diskutieren, trotzdem aber diese zwischenmenschlichen Beziehungen nicht aus dem Blickfeld zu verlieren. Und wir machen das folgendermaßen. Von uns, also für uns gibt es eine Corona-Pause von Freitag bis Sonntag. Da reden wir aktiv nicht über dieses Thema. Denn es ist ja so, dass wir vor der Pandemie ja auch andere Dinge besprochen haben. Wir haben andere gemeinsame Schnittmengen ausloten können und gemeinsam am Prozess teilnehmen können. Und diese ganzen Themen bleiben jetzt alle unbearbeitet, weil alles von Corona überlagert wird. Und wir haben uns diese Lücke geschaffen. Jede Woche von Freitag bis Sonntag sprechen wir mit niemandem über Corona, sondern über alles andere, damit diese Dinge eben nicht in Vergessenheit geraten. Denn irgendwann müssen wir ja auch an die Pandemie anknüpfen. Also irgendwann ist das ja dann, Gott sei Dank, wahrscheinlich irgendwann mal vorbei. Und auch da müssen wir irgendwie miteinander zurechtkommen. Und wir wollen halt gerne auch da nichts endgültig abreißen lassen.
Wenn ja. Sie sagen wir, wer ist dann wir?
Also meine Frau und ich.
Okay. Und haben sozusagen. Sie, bevor Sie diese Regel festgelegt haben, haben Sie da gemerkt, dass es da schon zu Spannungen kommt zwischen
Natürlich,
Ihnen oder mit anderen?
Wir merken das auch jetzt. Mhm. Also wir merken das auch jetzt definitiv, gar keine Frage. Aber man muss ja die Lücke schaffen für die anderen Dinge. Ja? Also wenn ein Thema immer alles andere überlagert, dann bleibt das andere ja sozusagen unbearbeitet. Und genau das wollen wir eigentlich vermeiden. Also es ist ja nie so in der Freundschaft nicht, auch in der Familie nicht, dass man immer 100% übereinstimmt. Da gibt es immer Reibungspunkte und bei weniger bedeutsamen Themen lässt man dann die Reibungspunkte mal eine Weile weg, um sie später vielleicht nochmal reflektierter besprechen zu können. Das ist aber im Moment nicht möglich, weil Corona einfach ständig überall und immer präsent ist. Und da gibt es auch natürlich eine ganze Menge verhärtete Standpunkte. Es lohnt sich jetzt nicht aus meiner Sicht, da 7 Tage die Woche sich zu verkämpfen, sondern es reicht ja, wenn man dem Raum einräumt von Montag bis Donnerstag oder meinetwegen Freitagmittag und ab Freitagabend sagt man, jetzt räumen wir aktiv den anderen Themen auch Platz ein. Und das ist natürlich so, wenn wir das, also wir kommunizieren das ja klar. Am Anfang sorgt das immer so ein bisschen für Verwunderung, aber wenn man sich dann da weiter länger trifft, auch mit sonst kontroversen Personen, dann ist das dann überhaupt kein Problem. Es ist wohltuend, dass man dann einfach auch diesen anderen Dingen mal Platz einräumt und sagt, okay, wir sind nicht völlig auseinander, sondern nur bei diesem Thema.
Eine ziemlich geniale Idee, finde ich, Herr Klose, oder, Frau Kumbier? Eine Corona-Gesprächspause von Freitag bis Sonntag.
Absolut, super. Und ich glaube, an solchen Punkten kann das auch gelingen. Ich wollte noch mal auf Frau Backhaus zurückkommen. Ich glaube, es geht um ein Pendeln dazwischen, bei den Beziehungen, an denen man nicht ganz viel dafür zu tun. Und das ist, glaube ich, gut herausgearbeitet. Von sich reden und respektvoll sein und sich interessieren. So, und zugleich Grenzen zu achten, weil wenn es hochkocht und die anderen nicht kooperativ sind, es schwer ist, solche wunderbaren Lösungen gemeinsam zu finden, wie wir eben gehört haben, dann geht es, glaube ich, auch darum, die eigene Schmerzgrenze zu akzeptieren und Grenzen zu setzen. Und das kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Die Hörerin vor der Pause hatte ja erzählt, dass sie in einem Telefonat, als die Mutter auf ihre Appelle, ich will nicht drüber reden, nicht reagiert hat, aufgelegt hat. Und die Grenze war gut, weil dann klar war, ich sage es nicht nur, sondern ich will es wirklich nicht. Und ich glaube, die Grenze ist einerseits darum auch wichtig, dass ich auf meine Belastungsgrenzen achte. Und ich glaube auch, dass ein phasenweiser Rückzug aus einer Beziehung diese Beziehung schützen kann. Wenn klar ist, wir kriegen es im Moment absolut nicht hin, dann kann es sinnvoll sein, loszulassen und das erstmal zu akzeptieren mit der Idee, dass man vielleicht irgendwann anknüpfen kann. Dass wenn beide merken, aber die Beziehung ist mir doch wichtig, oder wenn die Pandemie vielleicht wirklich irgendwann mal vorbei ist und endemisch geworden ist, dass man dann Wege finden kann, leichter wieder aufeinander zuzugehen, als wenn man zu verbissen versucht, da was zu retten und zu machen und die Situation immer weiter verschlimmert, weil es so schwer ist zu akzeptieren, wir kriegen es nicht hin gerade.
Herr Buchheim, das ist auch ein Thema für Sie, ne? Klare Grenzen zu setzen, wenn man sich unwohl fühlt, was weiß ich, wenn der ungeimpfte Onkel kommt, wenn man mit der Oma zusammen ist oder so, das dann auch zu thematisieren, richtig?
Ja, unbedingt, auf jeden Fall. Also hier wurde ja schon viel Richtiges gesagt und letztlich sind das auch die Hinweise, die wir gerne in den Beratungen geben. Also sich bewusst darüber machen, was kann man ertragen, wo sind die eigenen Grenzen in der Beziehungsgestaltung, aber auch in der innerlichen Auseinandersetzung oder auch im Gesundheitsschutz, darum geht es ja manchmal auch einfach. Und gleichzeitig diese emotionale Ebene eben zu bedienen und nicht diese inhaltliche, weil die in der Regel in die Sackgasse führt. Und dann haben wir oft nur noch die Möglichkeit, auf emotionaler Ebene mit unseren liebsten oder vertrauten Menschen in Kontakt zu treten. Und das ist dann auch die, helfen kann. Ja, die muss nicht helfen, das kann auch natürlich schief gehen. Wir müssen auch das Scheitern immer mitdenken und das auch ehrlich kommunizieren. Aber das kann ein Weg sein und da ist es immer wichtig, da bei sich zu bleiben und auch für sich immer klar zu machen, was will ich wirklich, wo will ich hin und was bin ich bereit zu geben und auch auszuhalten, vielleicht auch im Sinne der Beziehung.
Mhm. Frau Backhaus, wie sehen Sie das? Ist das etwas, was Sie auch in Ihren Beratungen sehen?
Das ist ganz wichtig, dass wir beides haben und auch diese kritischen Punkte, diese Themen, wo man sich drüber aufregt, die hat man ja im normalen Leben auch immer wieder. Und das sind oft auch ein bisschen Dauerbrenner, wenn Paare zu uns in Beratung kommen. Ne? Die haben oft schon seit Jahren ein bestimmtes Thema, wo man lernen muss, einfach damit umzugehen und wo man einfach nicht eine gemeinsame Meinung findet.
Und es
gehört
ja auch
zum Leben auch dazu.
Und es ist ja auch wichtig, sich in den anderen Menschen reinzuversetzen, richtig? Wenn Geimpfte und Ungeimpfte zu Oma wollen, dann ist ja auch wichtig zu erkennen, eigentlich wollen alle was Gutes für die Oma, nur eben aus ihrer jeweiligen Sicht, richtig?
Ja, das ist total wichtig. Also wobei man kann sich auch nicht immer in den anderen reinversetzen und das dann aber auch zu lassen und zu sagen, okay, der ist jetzt gerade auf einem anderen Stern, sich an das zu erinnern, was man an der Person gemocht hat und um sich auch klarzumachen, ja, vielleicht gibt es auch mal wieder eine andere Zeit. Ja? In 2 Jahren ist das Thema vielleicht ganz durch und vielleicht können wir uns dann wieder ganz anders begegnen.
Frau Kumbier, wie sieht das bei Ihnen aus? Sie sagen schon, dass man dieses Reinversetzen, dass man das auch üben kann, richtig?
Ja, unbedingt. Klar, das ist ja Ziel im Kommunikationstraining. Darum geht es oft auch in Psychotherapien. Wenn ich die Brücke bauen will in ganz normalen Konflikten und natürlich jetzt auch während Corona, dann geht es darum, zu lernen, dem anderen zuzuhören und mir klarzumachen, der andere hat aus seiner Sicht sehr gute Gründe, die Dinge so zu sehen, wie er sie sieht. Die kann ich es oft nicht leicht nachzuvollziehen und ich muss sie vor allem nicht teilen. Aber davon auszugehen, aus seiner Sicht oder aus ihrer Sicht macht das Sinn und ist ihm oder ihr wichtig, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, um die Brücke bauen zu können.
So. Wir haben, Ja, bitte, Herr Buchheim.
So, ja, ich finde es ganz wichtig, dass wir da auch versuchen, in den Beratungen die Menschen dahingehend zu befähigen, dass sie auch nochmal hervorheben, was so das Gemeinsame ist. Und zwar, das haben Sie ja selber schon vorhin gesagt, die Notwendigkeit, sich mit dieser Pandemie irgendwie auseinanderzusetzen, ne? Und uns eint alle sicherlich dieses Gefühl der Überforderung oder des Müdeseins mittlerweile und dieses ewige Ambivalenzen aushalten und so weiter. Das ist, die einen versuchen dann eher einfache Antworten zu finden, andere versuchen das jeden Tag irgendwie für sich klarzukriegen und Entscheidungen zu treffen. Aber letztlich eint uns eben dieser Zwang, uns damit auseinandersetzen zu müssen. Und das wieder hervorzuheben, kann ja auch eine Brücke sein, wieder hin zu einer kommunikativen Ebene, die vielleicht schon völlig abgerissen ist.
Hm. Ja. Wir haben einige Hörer, herzlichen Dank nochmal erst an Herrn Klose, und wir haben einige Hörer und Hörerinnen, die uns geschrieben haben. Detlef Schobes aus Worpswede schreibt: In meinem Bekannten- und Freundeskreis sind verschiedene Impfskeptikerinnen. Ich finde die Gespräche auch im Nachhinein sehr, sehr anstrengend, aber ich möchte im Gespräch bleiben. Ich will nicht überzeugen, weil ich weiß, dass ich das nicht erfolgreich sein kann. Aber wirklich abwegigen Argumenten widerspreche ich schon sehr vorsichtig, denn ich möchte ehrlich bleiben. Bislang habe ich diese Kontakte über große Entfernungen noch gut in der Waage halten können. Das will ich mit Empathie weiter versuchen, schreibt er. Und Ralf Henry Fischer schreibt dagegen aus Köln: Mir erscheint die Tendenz Ihrer Ratschläge allzu harmonisieren. Strittige Themen aus der Kommunikation auszuklammern, ist gegenüber militanten Corona-Leugnern ebenso wie gegenüber Neonazis, Rassisten etc. eine Haltung, die Ihnen haargenau die destruktive Macht und den Raum einräumt, den Sie wünscht. Will man das? Es gibt Situationen, in denen man Farbe bekennen muss, um Schlimmeres zu verhindern, auch gegenüber Familie und vermeintlichen Freunden. Das ist jetzt ein Fall, wo sozusagen dieses Thema Corona in eine Liga gestellt wird mit Neonazis und Rassisten, und man muss Haltung dazu bekennen. Begegnet Ihnen das auch in Ihren Beratungen? Ich gebe das mal in die Runde, wer als erstes antworten möchte, bitte lege los.
Ich würde mal da gleich einsteigen gerne, weil das tatsächlich auch was mir noch auf dem Herzen liegt. Da hat der Herr was ganz Richtiges angesprochen aus meiner Sicht. Es gibt natürlich immer Grenzen, und die versuchen wir auch in der Beratung immer auszuloten, des inhaltlich Ertragbaren. Ja? Also was kann nicht unwidersprochen zum Beispiel an der Kaffeetafel zu Weihnachten im Raum stehen bleiben? Und dann ist es eben, gerade bei Verschwörungserzählungen erleben wir es leider, dass diese sehr oft in die menschenverachtende, antisemitische Richtung gehen, und da teilweise unwidersprochen dann Sachen stehen bleiben. Und da raten wir natürlich immer dazu, dass auch da auch Widerspruch zu leisten, einfach nur damit klar und deutlich wird, es gibt da auch andere Meinungen, und das lassen wir nicht einfach so stehen. Ne? Man wird da nicht in den Dialog gehen können großartig und da das ausdiskutieren, aber einfach eine Widerrede und einen Kontrapunkt zu setzen, ist an der Stelle aus unserer Sicht extrem wichtig, weil es natürlich da schon einen Konsens gibt bei Leuten, also bei Menschen, die die Demokratie mögen und die nicht zerstören wollen, dass man solche Sachen eben nicht einfach so sagen kann und da eben dann auch mit Widerspruch rechnen muss. Das ist eine ganz wichtige Sache an der Stelle.
Frau Backhaus, Frau Kumbe dazu vielleicht noch, denn es geht ja darum, wirklich um Menschen im engen Familienkreis. Also was ist, wenn meine Mutter das plötzlich tut und mein Partner das plötzlich tut? Wie würden Sie das sehen?
Ich glaube, man muss da unterscheiden, ob es darum geht, Stellung zu beziehen und das nicht stehen zu lassen. Und das sollte man natürlich dann tun. Das kann ich aber auch als, wir haben vorhin gesagt, Ich-Botschaft, das kann ich sagen, es ärgert mich, wenn ich das höre. Oder ob ich in den Kampf einsteige und versuche, denjenigen oder diejenige zu überzeugen, dass sie auf dem Holzweg ist, dass das schlimm ist, also dass ich anfange zu kämpfen. Wenn ich das tue, dann ist die Frage, worum geht es mir gerade? Will ich meinen Ärger loswerden oder will ich Flagge zeigen? Oder geht es mir darum, etwas zu bewirken? Weil bewirken, erreichen, werde ich den anderen auf diese Weise nicht. Und der Effekt ist, ob ich das will oder nicht, ich treibe den anderen weiter in das andere Lager. Und wir wollen hier nicht ins politische Feld gehen, trotzdem finde ich an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass diese Corona-Situation ja gezielt politisch instrumentalisiert wird. Und wenn ich die Polarisierung zu stark verschiebe und den anderen zu sehr in die rechte Ecke zu stellen, wo er sich vielleicht gar nicht sieht, dann verstärke ich diese Tendenz. Und darum Stellung beziehen, ja, aber Kämpfe zu führen, die letztlich für nichts gut werden, außer sich die Polarisierung zu verstärken, da muss man sich gut überlegen, warum will ich das eigentlich tun und was will ich damit erreichen und werde ich auf diesem Wege erfolgreich sein oder nicht.
Hm.
Also ich würde das auch gerne noch auch unterstützen. Ich nenne das immer, es geht darum, dass wir Haltung zeigen auch. Ja? Also so, hier stehe ich, ich sehe, Sie sind gegen, Sie glauben das und das nicht. Und dann aber bin ich doch auch dafür zu sagen, was ist mein Gefühl dazu? Zu sagen, ja, das ärgert mich oder das macht mir auch Angst. Ja? Und ich bitte Sie, das zu lassen. Ja? Und ich sehe das anders. Und dann aber wirklich den Punkt zu setzen und damit dann auch aufzuhören und auch das zu akzeptieren, wenn jemand anders dann rummault. Ich mache das auch, wenn mir das begegnet in der Supermarktschlange. Ja, wenn da jemand steht und sagt, oh, das ist alles scheiße hier und ich sehe jetzt keine Maske auf und so. Dann sage ich, ich habe Angst vor Corona, ich brauche diese Sicherheit beim Einkaufen und ich bitte Sie, das zu lassen. Ne, also sagen, ich sehe das anders, aber, und das funktioniert meistens, die Leute, oder wenn jemand den Abstand nicht hält, ja, die gehen zurück. Wenn ich sage, ich bitte Sie wirklich, weil ich Angst habe, diese Regel zu halten, die Leute, die gehen einen Schritt zurück, auch wenn die mauen, ne, ist ja nicht so schlimm oder ja.
Also das heißt wirklich bei sich zu bleiben und auch von genau. sich zu reden und von seinen Bedürfnissen.
Ja, und ich kann was bewegen, mit einer Ausnahme. Wenn ich selber auf Krawall gebürstet bin, ne? Also wenn ich da stehe, dann an der Kasse und denke, oh nee, schon wieder so einer, ja, dann ist das keine gute Grundhaltung.
Also nicht hilfreich für zur Lösung von irgendwas. Nein, ne? Und für ihr Nervenkostüm. Ja.
Und da muss ich dann mir überlegen, mache ich es überhaupt, sage ich es überhaupt oder kann ich mich ein bisschen beruhigen und sagen, naja, es ist auch ein Mensch und der hat halt eine andere Meinung und kann in Ruhe das sagen. Ansonsten lasse ich es nämlich, weil dann weiß ich, habe ich nur Ärger und es bringt gar nichts.
Wir haben noch Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben. Eine Hörerin anonym schreibt, zurzeit bin ich moralisch hin- und hergerissen und habe aufgrund einer Impfpassfälschung den Kontakt zu einer sehr nahen Person abgebrochen. Nun steht schon die besprochene Frage im Raum, kann ich den Menschen ohne das Corona-Thema sehen und damit ein für mich unerträgliches Verhalten dulden? Oder wie kann man weiter miteinander leben, ohne das Thema totzuschweigen? Darüber werden wir ja auch gleich nach den Nachrichten noch weiter reden. Zwischenmenschliche Belastungsprobe wie Corona, Familien und Freundschaften entzweit. Das wird uns ja noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen. Uns interessieren Ihre persönlichen Erfahrungen, Ihre Strategien im Umgang damit. Was machen Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie sich streiten, wenn ein Thema aufs Tableau kommt, von dem Sie ganz anderer Meinung sind, was Corona betrifft? Reden Sie darüber, schweigen Sie, brechen Sie den Kontakt ab, erzählen Sie uns davon. Ganz einfach, kostenfrei und gerne auch anonym unter der Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und erzählen Sie uns auch von Ihren Gefühlen, denn das ist ja auch mit viel Leid und Schmerz verbunden, wenn wir in unserem ganz engsten Freundeskreis oder Familienkreis plötzlich mit Menschen, die wir eigentlich schätzen und lieben, überhaupt nicht mehr reden können. Wir sind gespannt auf all das, was Sie uns erzählen.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema zwischenmenschliche Belastungsprobe wie Corona, Familien und Freundschaften entzweit. Dazu können Sie noch ganz rasch die kostenfreie Telefonnummer wählen, 00800 4464 4464, oder Sie mailen uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und das haben auch getan einige Hörerinnen und Hörer, die gerne anonym bleiben möchten. Zum einen hat ein Herr geschrieben, guten Morgen, gerade haben Freunde, die ich 40 Jahre sehr gut kenne, angekündigt, den Kontakt zu mir abzubrechen, weil ich die letzten zwei Winter mich mit ihnen nur draußen treffen möchte, was sie ablehnen. Ich selbst bin dreifach geimpft, bin über 70 und habe leider noch zusätzliche Gesundheitsrisiken, bin daher vorsichtig. Alle anderen Freunde von mir respektieren meinen Wunsch problemlos, das tröstet mich. Diese Absage meiner Freunde ist eine sehr traurige Entwicklung, die ich kommen sah, die mich aber doch erstaunt hat, weil sie sehr intelligente, reflektierte Menschen sind. Und das passt auch zu dem, was eine andere Hörerin uns gesagt hat, die gesagt hat, dass sie den Kontakt zu nicht geimpften Menschen abbricht, aber nicht aus politischen Gründen oder aus Überzeugung, sondern einfach schlichtweg, weil sie Angst hat, sich dort anzustecken. Wie geht man damit um? Frau Backhaus vielleicht?
ganz wichtig finde, ist, dass man eben, ich bin wieder auf der Gefühlsebene, auch rüberbringt, dass einem das sehr traurig macht und wie wichtig einem die Beziehung ist. Ja? Und vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, Beziehungen zu führen, übers Telefon, viele machen jetzt Sachen auch über Video, wenn das so schwierig ist. Ja? Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig, das Gefühl wieder in Kontakt zu bringen. Das macht mich sehr, sehr traurig. Und könnte es nicht doch irgendeinen Weg gehen, wie wir uns sehen, wenn ihr vielleicht nicht so gern rausgeht, könnten wir uns vielleicht doch mal da und da treffen und wenigstens ein bisschen spazieren gehen, auch darum zu bitten. Ja, um klarzumachen, dass es mir wichtig ist, die Beziehung. Ich meine, 40 Jahre sind 40 Jahre, ja, das ist ja schon auch, da ist ja viel Gemeinsames auch da.
Frau Kumir?
Ich glaube, das kann man gar nicht so leicht beantworten, weil es wahrscheinlich auch bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich ist. Wir haben ja alle verschiedene Anteile. Und wenn ich das höre, dann ist erstmal ganz viel Traurigkeit, ja, wahrscheinlich auch Kränkung. Wut, ne, und zu gucken, welcher Teil in mir ist wie stark und wer will sich nach vorne drängen und wie schaffe ich es, die unter einen Hut zu bringen, was ist in dieser Situation für mich das Richtige. Das wird sicher bei jedem unterschiedlich sein. Von daher ist es, glaube ich, wichtig, einfach zu gucken, welche Teile melden sich in mir und was passt jetzt. So, ne? Und vielleicht gibt es da auch irgendwann einen Punkt, wo man loslässt oder man sagt, es ist mir so wichtig, dass ich alles versuche. Da ist auch wichtig zu gucken, was ist eigentlich für mich in dieser Situation stimmig.
Herr Buchheim, diese Angst, wirklich die Angst davor, auch mit Menschen umzugehen, die nicht geimpft sind, wenn man gesundheitliche Risiken ohnehin schon hat, kennen Sie das auch bei sich? Wenn plötzlich in meiner Familie Menschen sind, die sich nicht impfen lassen möchten, ich bin aber vorerkrankt und habe einfach Angst.
Ja, klar, das ist ja ein ganz legitimes Gefühl und die Schlussfolgerung zu sagen, ich treffe mich oder ich breche den Kontakt ab oder wie auch immer, ist dann ja nur konsequent, auch zugleich natürlich sehr schmerzlich und dieser Schritt ist auch nicht einfach, aber es kann am Ende ja nur, wenn es um den Gesundheitsschutz geht, ja nur diese Konsequenz erstmal geben und dann finde ich es trotzdem wichtig, das auch zurückzumelden, ne? Auch nochmal in Kontakt zu gehen. Wir haben öfter schon Beratungsnehmende gehabt, wir haben das gemeinsam erarbeitet, dass sie einen Brief schreiben zum Beispiel, ja, um das alles nochmal loszuwerden, weil es kann manchmal auch besser sein als ein Gespräch, wenn vielleicht die Gesprächsatmosphäre schon immer ein bisschen vergiftet ist und das gerne eskaliert, dann kann auch so eine schriftliche Kommunikation helfen, dann kann man sich auch Zeit nehmen und in Ruhe und es ist ja auch eine bestimmte Geste, wenn man jemanden einen Brief schreibt, das macht man ja heutzutage nur noch sehr selten und da kann man einfach nochmal alles loswerden und dann würde ich natürlich immer empfehlen, die Ratschläge auch von den beiden Kolleginnen zu berücksichtigen und auch immer bei sich zu bleiben, ist Botschaften zu senden und die Gefühlsebene zu bedienen, das wird bei dem anderen nicht abprallen. Ja? Irgendwas wird es mit dem machen und in welche Richtung das geht, können wir natürlich nicht voraussagen. Menschen sind da eben nicht trivial und nicht vorhersagbar in ihrem Verhalten, aber irgendwas wird es tun und man hat das Gefühl, okay, ich hab mich jetzt offenbart und habe auch irgendwas gemacht und habe das nicht einfach nur hingenommen. Ja? Das ist ja manchmal auch wichtig, dass man so in die Selbstwirksamkeit zurückkommt und das Heft so ein bisschen in der Hand hat, des Handelns. Ja?
Und vielleicht noch eins ergänzen darf, vielleicht lohnt auch die Frage, was genau eigentlich diesen Kontaktabbruch auslöst. Denn es wird ja wahrscheinlich nicht das sein, dass die keine Lust mehr haben, spazieren zu gehen. Also welcher Teil springt bei denen an? Auf welchem Boden fällt das? Das ist ja offenbar eine Kränkung. Ne? Also vielleicht geht das auch nicht mehr, aber zu gucken, was genau ist eigentlich das, was die zu dieser Entscheidung gebracht hat. So. Das heißt ja offenbar, dass die für uns sehr nachvollziehbares Verhalten, ich will mich schützen, irgendwie anders verstehen. Nämlich als Botschaft an sie oder wie auch immer.
Und da nochmal in die Klärung dann auf dieser Ebene zu gehen.
Genau. Mhm. Was macht das für euch so unerträglich? Dass ich will mich schützen, ich bin vorbelastet, ich bin älter, ich habe Angst. Was macht das für euch so unerträglich? Und dann kann man vielleicht gucken, ob es geht, ins Gespräch zu gehen. Und wenn man das klärt, auf welchem Boden das fällt, kann man vielleicht auch gucken, okay, wir machen ein Video oder finden irgendeinen Weg, damit umzugehen oder machen eine Pause. Aber crashen nicht, ne?
Man könnte vielleicht auch noch fragen, ob es auch um was anderes geht. Ob es um eine, das ist manchmal auch, dass man so einen Grund nimmt, um eine Beziehung zu beenden, aber es ist vorher eine andere Kränkung passiert. Also, dass man nochmal nachfragt, war irgendwas anderes? Habe ich mich irgendwie gekränkt oder ist irgendwas anderes schiefgelaufen?
schon ganz viele Tipps jetzt an die anonyme Hörerin. Ich hoffe, Sie können was damit anfangen und wahrscheinlich auch viele andere, die uns gerade zuhören. Frederik Jakob hat angerufen aus Königswinter. Guten Morgen, Herr Jakob.
Schönen guten Morgen.
Wie sieht das bei Ihnen aus? Gibt es Streit zum Thema Corona?
Ja, Streit kann man nicht direkt sagen. Also ich bin umgeben von ganz verschiedenen Menschen, die sehr unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben und auch sehr unterschiedlich damit umgehen. Zum einen habe ich die total, die wirklich Panik haben seit 2 Jahren und eigentlich fast gar nicht mehr vor die Tür gehen, sind auch nachvollziehbar meist lebensältere Personen. Und auf der anderen Seite kenne ich halt auch Leute, die eben totale Angst haben, geimpft zu werden, letzten Endes vor der Entscheidung standen, schon sich Impfpässe fälschen zu lassen, was ich irgendwie gerade noch so verhindern konnte. Auf die versuche ich auch sehr viel Einfluss zu nehmen. Ich selbst bin geimpft und geboostert und bin auch ganz happy darüber, dass das halt so niedrigschwellig möglich ist bei uns. Ich bin da halt ein bisschen im Zwiespalt. Ich möchte halt, ich respektiere, dass diese Leute Angst haben. Ich bin mit denen befreundet und ich kann auch nicht darüber hinwegsehen. Bei allen Konsequenzen, die das vielleicht für mich haben mag, ich habe weiterhin Kontakt mit denen. Viel Abstand wird da ehrlich gesagt auch nicht gehalten. Wie gesagt, ich bringe das einfach so rein zwischenmenschlich gar nicht übers Herz, das zu tun, ne? Weil die Leute mir einfach wichtig sind. Hört sich jetzt blöd an, klingt auch nach einem negativen Risikoverhalten meinerseits. Aber ich denke erst, wenn ich dann mal Corona bekommen sollte auf diesem Wege, werde ich es vielleicht bereuen. Aber im Moment, ganz ehrlich, ist das noch nicht so in meiner Welt angekommen, dass ich da halt im Abstand halte und so. Auch wenn ich das seit 2 Jahren mitmache und da ganz unterschiedlichen Meinungen ausgesetzt bin, den Kontakt abbrechen, das würde ich nicht tun. Das könnte ich gar nicht.
Das zeigt ja, dass Ihnen sehr, sehr viel an diesen Freundschaften, an diesen Kontakten liegt. Wie haben Sie das geschafft, in diese Haltung zu kommen? Die haben eine ganz andere Meinung und das gefährdet mich. Aber trotzdem ist mir die Freundschaft so richtig wichtig. Wie haben Sie das getrennt bekommen?
Also viel zu schaffen gab es da nicht. Das ist für mich gar nicht hinterfragt. Also ich habe das gar nicht hinterfragt. Das ist einfach passiert. Das bin halt ich, sage ich jetzt mal so salopp. Und ich könnte es auch gar nicht anders machen. Und ich bin halt auch von sehr vielen Menschen umgeben, die da ähnlich leichtsinnig, sage ich mal, in Gänsefüßchen vielleicht mit umgehen. Ne? Insofern, das war gar keine große Überlegung.
Mhm. Ne? Frau Kumbier, Frau Backhaus, Herr Buchheim, würden Sie dazu gerne noch was sagen?
Na, es zeigt, wie unterschiedlich die inneren Teile sein können, die bei uns anspringen. Der Herr Fischer, der vorhin angerufen hat und uns harmonisierend fand, da ist offenbar ein Teil von, der ist empört und sagt, das kann man doch so nicht stehen lassen, das ist gefährlich. Und das ist der will kämpfen, genau. Der hat einen Teil von, der will kämpfen. Und der Herr Jakob, da ist ein ganz anderer Teil vorne, nämlich einer, der sagt, Mensch, ich habe die Menschen lieb, so wichtig kann das doch gar nicht sein, dass uns das entzweit. Und je nachdem, welcher Teil in uns anspringt, beeinflusst das auch, was leicht für uns ist, nämlich den Kontakt zu halten oder auch nicht. Also von daher ist so deutlich, es gibt nicht eine objektive Situation, sondern wir reagieren alle ganz unterschiedlich und das prägt, wie wir reagieren, das prägt, was für uns leicht und was für uns schwer ist und wie es weitergeht.
Ja, ich sehe nur diese Panik, die die Leute haben einfach. Und das respektiere ich natürlich. Und wenn die halt sagen, die haben Angst vor dieser Impfung, die sehen vielleicht auch die Impfreaktion, die eben bei vielen stattfindet, dass sie sich nicht so gut fühlen und so. Aber das ist halt dann Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Die sehen halt selber, sie können bald nichts mehr machen, wenn sie sich nicht langsam impfen lassen. Und das sind ja auch Menschen, die am Leben teilnehmen wollen. Und denen wird nichts anderes übrig bleiben, als wenn dann diese Impfpflicht kommt, wovon ich jetzt mal stark ausgehe. Sieht im Moment sehr danach aus, wenn ich da richtig informiert bin, dann kommen die nicht drum rum. Insofern, wie gesagt, also rein zwischenmenschlich, und das ist für mich immer eigentlich das, was zuletzt zählt, kann ich da gar nicht drüber hinwegsehen, dass ich die eben mag und Kontakt mit denen haben möchte. Und das ist halt, ja, ich kenne natürlich auch Leute, die das anders sehen und da eben, denen ich auch vielleicht besser nicht erzählen sollte, dass es so ist, auch wenn das sich jetzt nicht so nett von mir anhört, aber ja, so ist die heutige Zeit, glaube ich. Und ich kenne halt sehr viele Leute, die das auch so handhaben und da eben auch sehr empathisch, emotional, wie auch immer, reagieren drauf. Ne? Und dann eben auch entgegen ihrer eigenen Meinung handeln oft.
Also Ihnen ist die Freundschaft einfach wichtiger. Frau Backhaus, das ist ja ein gangbarer, ein wunderbarer Weg zu sagen, mir ist die Freundschaft wichtig. Ich kann sehr gut verstehen, dass ihr euch nicht impfen möchtet. Dennoch habe ich für mich Dinge, die ich dann brauche. Was weiß ich, dass ihr euch testet vorher oder was auch immer, richtig?
Ja, das kann man machen. Man kann auch sagen, zum Beispiel, ich mache mir auch Sorgen um mich, ich mache mir auch Sorgen um euch. Ja, dann bin ich wieder sehr stark auf der Beziehungsebene. Könnte ich etwas tun, um euch zu helfen vielleicht? Ich weiß, dass Freunde manchmal mit Menschen zur Impfung gehen und sagen, ich kümmere mich auch nachher um dich, wenn du dich impfen lässt. Ich bin bei dir, weil die haben ja Angst. Und gegen die Angst hilft oft, dass man Menschen hat, die einem die Hand halten dabei. Ja? Und was ich schön finde, ist einfach, es gibt so viele unterschiedliche Menschen und so viele unterschiedliche Reaktionen auch. Und wir können uns ja immer fragen, auch gefällt mir das, gefällt mir das nicht? Wie könnte ich da hinkommen, auch so zu reagieren? Oder ist es für mich wichtig oder nicht wichtig? Ich meine, das ist ein bisschen banal, aber wir sind einfach alle sehr unterschiedlich auch. Ja.
Vielen, vielen Dank, Herr Jakob, dass Sie angerufen haben und uns das erzählt haben. Alles Gute Ihnen. Er hört uns, glaube ich, schon nicht mehr. Doch, er hört uns noch. Das ist noch angekommen, habe ich gesagt bekommen. Ich würde gern zitieren oder eine Frage weiterleiten von Nadine von Holt aus Hamburg. Sie schreibt, ich bin Lehrerin und im Lehrerzimmer wird das Thema kontrovers diskutiert, besonders weil 4 Kollegen ungeimpft sind. Diese Diskussionen sind emotional, obwohl wir alle pädagogisch ausgebildet sind. Auch in Freundschaften begegnet mir das Thema. Es ist richtig, dass man sachlich argumentiert und deutlich macht, wann man auf der Gefühlsebene berührt wird. Allerdings stelle ich auch fest, dass das Thema Corona als Stellvertreter-Auseinandersetzung herhält. Was kann ich machen, wenn Grenzen massiv überschritten werden? Wer möchte dazu was sagen?
Also ich kann dazu was sagen, weil ich kenne das Thema auch in Teams, also auch im Arbeitszusammenhang. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, ist da zu sagen, wie sehen die Regeln aus? Wie sind die Regeln, ja, sich darauf zu berufen und nicht die Arbeitsatmosphäre durch so einen Streit, der vielleicht auch ständig da ist, zu vergiften. Und sich immer wieder auch zu fragen, was ist mein Arbeitsauftrag? Was ist unser Arbeitsauftrag? Was ist das, was uns verbindet? Wir müssen Kinder unterrichten, aufs Leben vorbereiten. Das ist unser Arbeitsauftrag und wir halten uns an die Regeln, die im Moment gerade gelten, für Geimpfte und Ungeimpfte. Ja, also ich arbeite ja auch, wir machen auch Fortbildungen und ich habe auch immer wieder mit Ungeimpften zu tun und ich sage, wir haben die und die Regeln für Geimpfte, für Ungeimpfte, da lege ich Wert drauf. Ich frage nicht mal, aus welchen Gründen jemand ungeimpft ist. Ich sage sogar, es kann sein, dass jemand aus medizinischen Gründen nicht geimpft sein kann, aber für mich im Arbeitszusammenhang gelten diese Regeln und die bitte ich zu respektieren und einzuhalten.
Wir haben noch einen Hörer in der Leitung, eine Hörerin, Stefanie Wetzel aus Berlin. Guten Morgen, Frau Wetzel.
Guten Morgen.
Was hat Sie bewogen anzurufen?
Mich hat bewogen, dass im Moment alle Meinungsäußerungen, ich finde, sehr ausgewogen sich anhören. Und ich möchte auch nochmal zum Ausdruck bringen, dass ich es auch andererseits schwierig finde zu erleben, wie Freunde, die ich ja für Demokraten gehalten habe, die eine Zeitung lesen, die gefestigt sind in ihrer Meinung, wie die plötzlich doch so schnell Verschwörungstheorien anhängen, wie sie plötzlich nur noch auf Facebook meinen, die Wahrheit zu finden. Das finde ich alles schwierig auszuhalten. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass ich da auch eine Grenze setzen muss und zeigen muss oder aufklären muss darüber, was eigentlich vertrauenswürdige Medien sind. Das bewegt mich im Moment sehr.
Das heißt, was ist das, was für Sie da schwer auszuhalten ist dabei?
Einfach, dass Menschen, die ich eben für gefestigte Demokraten gehalten habe, die Medienkompetenz besitzen, plötzlich völlig abstruse Theorien vertreten und auch gar nicht mehr, sage ich mal, den Leitmedien folgen, meinen, dass das alles Lügen sind. Und ich konnte mir bisher gar nicht vorstellen, dass es mal zu so einem in meinen Augen Entgleisen der Meinungen bei meinen Freunden kommen könnte.
Das heißt, Ihr Bild von denen und Ihr Bild von Ihrer Freundschaft ist plötzlich komplett ins Wanken geraten, richtig?
Aber ich möchte nicht nur von mir sprechen, auch wenn Sie es jetzt sehr, sehr psychologisch interpretieren. Ich finde auch einfach, das ist ein gesellschaftliches Problem, dass so wenige Menschen scheinbar gefestigt sind in diesen Grundfesten, dass man sich impfen lässt, dass man zur Allgemeinheit beiträgt. Da werden einfach jetzt im Moment kommen da Unterschiede offenbar, die ohne diese Krise nie offenbar geworden sind. Und macht mich einfach manchmal fassungslos, wie wenig gefestigt viele Menschen in ihren Meinungen sind, dass sie als Gesellschaft zusammenhalten müssen und so weiter.
Ah, das heißt, Sie haben den Eindruck, dass durch dieses Verhalten etwas rauskommt, was vielleicht immer schon da war, was wir aber nur nicht gemerkt haben. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, wie sehr Menschen eben, haben Sie ja gesagt, nicht gefestigt sind in der Demokratie und in der Solidarität auch, richtig?
Genau, und ich finde, das ist erschreckend. Und das ist privat erschreckend, das ist gesellschaftlich erschreckend. Und ich finde es aber auch wichtig, da als Bürgerin dieses Landes ein Signal zu setzen, in Freundschaften, und nicht nur zu sagen, ich verstehe dich und ich toleriere dich. Nein, wir müssen nicht alles tolerieren und wir sollten nicht alles tolerieren. Mhm. Es muss auch Klarheit sein, wie wir als Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft zusammenleben. Und das muss sowohl in Freundschaften klar gemacht werden, als auch gesellschaftlich. Und da kann man nicht immer nur mit Toleranz und ich habe mich trotzdem lieb reagieren. Das ist mir in der Diskussion bis jetzt zu kurz gekommen. Mhm.
Wer möchte antworten? Ich höre schon einige Atmen.
Genau. Ich würde gerne dazu sagen, also gar keinen Rat geben, weil ich bin da genauso ratlos. Das kam ja vorhin auch schon mal von einem Hörer, dass es darum geht, auch klare Kante zu zeigen, Stellung beziehen, die Demokratie zu verteidigen. Und ich kann das sehr gut verstehen und finde das auch richtig. Oder ein Teil mir findet das richtig. Nur die andere Seite ist, dass wir damit die Spaltung vertiefen. Und die Proteste werden ja ausgenutzt. Da von rechter Seite wird die Spaltung betrieben. Und wenn wir da mit dieser Energie einsteigen, dann ist meine Sorge, dass wir damit politisch die Agenda der Rechtsradikalen betreiben und die Spaltung immer tiefer wird. Denn ich glaube, es geht darum, dass Menschen sich verrennen können. Frau Wiesler, Frau Backhaus hat vorhin auch ein Beispiel dafür gebracht, wo sie im Nachhinein gedacht hat, da habe ich mich verrannt. Und ich bin sicher, jeder von uns kann auch sowas sagen. Und diese Corona-Situation, die bringt uns alle in extreme Gefühlszustände. Und wenn wir die anderen zu sehr attackieren, ist die Gefahr, dass wir die Spaltung vertiefen, ohne es zu wollen. Ich habe da keine Lösung für. Aber ich finde es aus diesem Grunde schwer, mich eindeutig zu positionieren. Zu viel Verständnis finde ich auch. Das ist eine Verharmlosung von unerträglichen Dingen. Aber zu Hartstellung zu betreiben, dann explodiert die Spaltung. Ne? Und von daher klare Kante gegenüber rechtsextremen und eindeutig rassistischen und antisemitischen Meinungen unbedingt. Aber ich habe uns so verstanden, dass wir ja mehr über die reden, die eben nicht eindeutig aus diesem Lager kommen.
Aber ich danke Ihnen, genau das denke ich, ist der richtige Weg. Aber ich denke auch, Position beziehen und trotzdem Freunde bleiben. Ich glaube, da irgendwo müssen wir uns bewegen. Aber nicht nur Freunde bleiben, auch Position beziehen. Das wollte ich ausdrücken.
Ah ja, vielen Dank, Frau Wetzel. Ich glaube, das ist etwas, was ja auch alle Experten in der Sendung auch schon teilweise gesagt haben, dass es wichtig ist, seine eigene Haltung dazu schon durchaus zum Ausdruck zu bringen und dann aber zu schauen, wie kann die Freundschaft, wie kann die Beziehungsebene gerettet werden. Herr Buchheim hatte aber noch schon angehoben. Ich würde gerne Sie noch mal zu Wort kommen.
Genau, na ja, in dem Falle sehen wir ganz schön, was einfach jetzt auch durch diese Pandemie noch mal zutage tritt, denn Sozialwissenschaftlerinnen gehen davon aus, dass dieser Hang zu Verschwörungsideologien jetzt gar nicht unbedingt mehr geworden ist, sondern dass natürlich diese Pandemie einfach ein Vehikel ist, das nach außen zu tragen und dass es da eine Betätigung gibt in Form von Spaziergängen und Demonstrationen, die es ja so in der Form vorher nicht gab. Und auch, dass latente demokratiefeindliche Tendenzen in der Gesellschaft vorhanden sind. So um die 15%, sagt man ja immer so. Das ist ja auch nichts Neues, ja. Und das tritt eben hier nochmal besonders zutage. Und letztlich, wenn es darum geht, die Frage zu stellen, rette ich die Beziehung oder nicht, geht es ja auch immer darum zu überlegen, okay, wenn ich diese Person irgendwie noch ändern will oder wenn ich ihr eine Chance geben will, da wieder rauszukommen, dann kann ich die Beziehung nicht abbrechen, denn das verstärkt die Polarisierung und die Beziehung, diese emotionale Ebene, die ich zu der Person habe, ist auch mein scharfes Schwert, das muss ich nutzen, denn das ist das, was am Ende noch der einzige Weg sein kann, denn die inhaltliche Auseinandersetzung hat man ja dann vielleicht schon längst verlassen und die ist sowieso aussichtslos und dann bleibt mir nur noch die emotionale Ebene. Und wenn ich die auch aufgebe, dann habe ich die Person aufgegeben. Ja, das muss man sich natürlich gut überlegen. Und da immer gucken, da habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, was bin ich bereit zu investieren, was kann ich selber ertragen, was ist das mir wert? Ja, auch die Gesellschaft dann in dem Fall ist ja nochmal ein gutes Beispiel hier an der Stelle.
Herzlichen Dank, Frau Wetzel, dass Sie angerufen haben. Wir sind schon fast am Ende unserer Sendung. Ich würde gerne noch einige Hörerinnen und Hörer zitieren. Ulrich Herzau hat uns geschrieben: Ich spüre in meinem engsten Umfeld eine große Spaltung, gerade was das Thema Impfen angeht. Mir ist aufgefallen, dass die Krise viel schlechte Eigenschaften geweckt hat. Missgunst, Neid, Argwohn, große Ungeduld sind leider Tugenden, die diese Tage und Woche eine üble Renaissance erleben. Dann haben wir Sven Goslar, der uns geschrieben hat. Er schreibt: Gegenseitiges und penetrantes Missionieren zerstört Beziehungen. Vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, hier sind wir zwar total anderer Meinung, aber wenn du dich nun immer mehr in deine Welt zurückgezogen und dich auch isoliert hast, ich bin trotzdem immer für dich da. Denn ich frage mich oft, wie jemand Finn zurückfindet, der sich so sehr verrannt hat, dass er Familie, Beziehung dafür aufgeben musste, in Anführungsstrichen. Also das, was Sie auch gerade gesagt haben. Dann hat uns noch Patricia Meurer geschrieben: Bei dem ganzen Corona-Thema geht es ja bei den Menschen in der Hauptsache um Ängste, die hinter der Meinung, Einstellung liegen. Ich habe mir daher angewöhnt, bei Menschen, die verschwurbelte Aussagen treffen, zu fragen: Und wovor hast du Angst? Daraus haben sich manchmal sehr gute und offene Gespräche ergeben. Und zum Schluss noch, ja, der Frau Hoffmann schreibt: Eine Freundin von mir hängt Verschwörungstheorien an und ist fest davon überzeugt, sie lebe in Deutschland unter einer Corona-Diktatur. Ich mache das fassungslos, denn sie ist Diplombiologin und gebildet. Ich habe nicht das Ziel, sie zu überzeugen, wenn auch manchmal Hoffnung aufkommt. Inzwischen scheinen sich unsere Schlagabtausche zu einem Sport zu entwickeln, bei dem auch hin und wieder ein wenig Humor hilft. Also auch Humor hier als Tipp von Herr oder Frau Hoffmann da reinzugeben, um die Fronten nicht so sehr verhärten zu lassen. Wir sind fast am Ende. Wir haben noch Zeit für eine letzte Blitzrunde vor den Nachrichten. Ihr Fazit, Ihr Rat: Was ist das Wichtigste, wenn die Freundschaft, die Familienbeziehung bedroht ist durch die aktuelle Situation? Bitte ganz kurz. Frau Kumbier.
Ich glaube, eine Mischung aus um die Beziehung werben und zu versuchen, die Beziehungsebene von der sachlichen, vom sachlichen Dissens zu trennen und zugleich Grenzen zu setzen.
Danke Ihnen. Frau Backhaus, einen Satz gern.
Ja, die Gefühlsebene anzusprechen, das finde ich wichtig. Die Gefühls-, die Beziehungsebene und die Bitte. Und mit der Bitte auch die Haltung zu versuchen zu transportieren.
Herr Buchheim, Ihr Rat ganz schnell noch bitte, ein Satz.
Ja, bei sich bleiben, Grenzen erkennen und überlegen, was man bereit ist zu investieren und authentisch sein, das ist ganz wichtig.
Vielen Dank. Zwischenmenschliche Belastungsprobe wie Corona, Familien und Freundschaften, ein zweiter Standort im Mittelpunkt. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Susanne Backhaus, Leiterin der Landesstelle der psychologischen Beratungsstellen Evangelische Landeskirche in Württemberg, bei Dagmar Kumbier, psychologische Psychotherapeutin, Autorin des Buchs Zuversicht trotz Corona-Blues, und bei Janek Buchheim, Konfliktberater bei Mitmensch in Potsdam. Herzlichen Dank Ihnen allen. Die Sendung zum Nachhören, meine Damen und Herren, finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche fragt Andreas Stopp: Radio und Fernsehen im Wandel, haben Massenmedien bald ausgedient? Hier geht es jetzt weiter mit Umwelt und Verbraucher, und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.